das ist natürlich irgendwie eine andere Zeit gewesen. Wenn man das jetzt heutzutage machen würde und die Eintracht würde morgen irgendwie eben, die haben das damals im Eintracht-Magazin einfach, wurde das bekannt gegeben.
Gar kein Problem.
Und, was weißt du, was hier los ist? Ja, also stünde der Mob mit Fackeln und Miska mit direkt vor der Tür, so, ne?
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Eintracht vom Main, unser Podcast von Eintracht Frankfurt, und es freue mich ganz besonders auf dieses Thema heute, denn es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, beziehungsweise was mich schon immer interessiert hat und was mich ehrlicherweise auch ein bisschen zu Eintracht Frankfurt geführt hat. Es geht um Trikots, und wer könnte da besser sein als Ansprechpartner als Stefan Reich, denn er hat das Eintracht Frankfurt Trikot herausgebracht, von 1899 bis heute, gemeinsam mit Stefan Apenowitz, Boris Möller, ja, ein tolles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe hier vor mir liegen und muss sagen, ganz lesen konnte ich es noch nicht, solange ist es noch nicht auf dem Markt, aber ich habe schon richtig mal so ein bisschen reingeblättert und mir so ein bisschen mal quer gelesen. Total spannend, total interessant. Herzlich willkommen, Stefan.
Vielen Dank, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Stefan ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Der Hessische Rundfunk hat sich die Rechte an ihm zum Teil gesichert.
Genau.
Er ist Teil von
lange Verhandlungen.
Fußball 2000 unter anderem, ist als Edelfeder bekannt, ein Journalist der Extraklasse, denn seine Texte sind sehr beliebt und immer sehr facettenreich und auch blumig, wenn ich das mal so sagen
Danke,
darf.
Ja.
Also sehr schön zu lesen. Es gibt viele, viele Fans von dir, das weiß ich. Ich kriege mal Texte geschickt, auch in unserer Fanclub-Gruppe oder auch von Freunden, die sagen, wow, guck dir mal den Text an, der ist top.
Das freut mich.
So viel mal zu den positiven Dingen. Nachher gibt es noch ein bisschen Spaß. Aber wie bist du dazu gekommen? Ich meine, das Buch ist ja sensationell und vor allen Dingen auch sehr aufwendig. Wie viele Seiten hat das? Ich gucke gerade mal rein. Das sind über 255 Seiten, um genau zu sein. Mhm. Viele Bilder, aber auch viel Text, sehr viel Beschreibendes. Woher kommt die Liebe zum Trikot?
Oh, also ich habe das im Klappentext, glaube ich, auch geschrieben. Ne? Das ist ja so ein bisschen so der Stoff, aus dem die Träume sind. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen Fußballfan auf der Welt, wo das erste Trikot nicht irgendwie eine Rolle gespielt hat, eine große Rolle. Ich erinnere mich daran, dass das bei mir der Onkel war. Der hat mir, ich glaube, 91, 92 das schwarz-rot gestreifte Samsung-Trikot geschenkt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe damals so ein bisschen so mit 5 oder so, als es losging, dass man zu Hause die Sportschau guckt. Ich habe das immer mit meinem Vater und meinem Bruder geschaut. Dann sucht man sich so ein bisschen den Verein aus oder der Verein kommt zu mir, kommt zu einem selber. Da tendierte ich so ein bisschen zum ersten FC Köln tatsächlich, weil ich die Trikots schön fand.
Ja,
und Icke Hässler in diesem rot-weißen Samsung-Trikot damals. Das hat mein Onkel mitbekommen, der wohnte in Gießen. Hat er interveniert, hat gesagt, nee, so nicht. So, wir sind hier in Hessen. Ne, ich komme aus Nordhessen. Und hier geht man zur Eintracht. Und dann hat er mich ein bisschen bezirzt mit der anderen, unter anderem eben mit dem ersten Trikot. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment, dieses Trikot als Geschenk auszupacken. Ich halte es auch bis heute, dieses schwarz-rote Samsung Eintracht Frankfurt Trikot, für eines der schönsten überhaupt.
Sehr klassisch, mit V-Kragen.
Ja, klassisches Ding, so, ne, ich finde, der Sponsor passt auch fantastisch drauf.
Das sehr ist groß.
Ja, auch, ja schon groß, aber irgendwie passt dann schon, auch mit diesen 3 Sternen oben drüber und so. Und ich habe das damals wirklich empfunden wie so ein Superhelden-Cape. Ne? Das war so ein Stückchen von der Bundesliga, das du überstreifen konntest, um halt Teil davon zu sein. Und dann bin ich damit in den Garten und habe irgendwie Uwe Bein nachgespielt, wie er irgendwie die Pässe spielt. Oder Anthony Yeboah, der irgendwie draufhaut, weißt du, auf so ein Holztor irgendwie bei uns im Garten. Und diese Faszination für Trikots ist nie verloren gegangen tatsächlich. Also es ist bis heute so, dass ich nicht nur bei der Eintracht, vor allem natürlich bei der Eintracht, aber bei allen anderen Vereinen auch ein bisschen drauf schaue, was machen die jetzt eigentlich und so. Mhm. Und das war schon als Kind auch schon so. Ich erinnere mich an Urlaub in Italien, den habe ich gemacht mit einem guten Freund von mir und dessen Eltern. Und mein Vater hatte mir 100 Mark Taschengeld mitgegeben. Da war ich so 11 oder sowas, glaube ich. Und das geht heute nicht mehr, aber damals konntest du an den Tankstellen, an den Raststätten gefälschte Trikots kaufen von den Serie A-Clubs. Und an der ersten Raststätte habe ich 90 von den 100 Mark ausgegeben für AC Florenz Batistuta-Trikot, Juve Del Piero-Trikot und Inter Mailand Bergkamp-Trikot. Ne? Also ich war als Kind völlig geflasht von Trikots.
Ja.
Natürlich von der Eintracht, aber generell auch. Und das hat sich bis heute erhalten. Vor allem eben, weil es halt auch so ein, empfinde es immer noch als was Besonderes. Ne? Das ist so das Superhelden-Cape, was du halt tragen kannst.
Absolut, also Trikots sind deine Stärken, Geldanlage dann eher nicht.
Ja.
Weil gefälschte Trikots steigen nicht im Wert.
Nee, genau, die gefälschten nicht, aber ich glaube, dass die Trikots jetzt im Buch von unserem Sammler Boris Müller, das sind ja meistens matchworn und teils wirklich auch ungewaschen, weißt du, da hast du das Blut von Sebastian Rode da noch drauf und so.
Ja, das ist schon vom stark. Ne? Also wir haben ja diese ganzen Trikots bei uns ja auch und ich muss sagen, wenn wir in der Gruppe gleich ein bisschen drüber reden, auch wie die Entwicklung ist, damals und heute, heute. Wenn man so ein bisschen durchblättert, sieht man ja, wie klassisch gehalten ein Erima-Trikot sein konnte. Hier liegt ja hier gerade vor uns. Das ist ja quasi nur rot mit ein bisschen schwarz. Ja. Das hätte auch der, was weiß ich, rot-schwarz Frankfurt, wenn es die geben würde, genauso tragen können. Ne? Also das ist ja wirklich an Einfachheit und Schlichtheit nicht zu überbieten. Bis dann heute, bis so ein Ding komplett durchgesignt ist von hinten bis vorne. Wie siehst du die Entwicklung des Trikots der letzten, ja, sagen wir mal 30 Jahre. Wir gehen dann später nochmal zurück in die ganz alte Zeit, aber die letzten 30 Jahre.
Also eine der Sachen, die ich wirklich schön finde, dass ich bei der Eintracht jetzt im Speziellen ist, dass sich sehr darauf besonnen wird, was mal war. Also auf die eigene Geschichte, auf die eigene Trikotgeschichte. Es gibt ja schon seit, ich glaube, 20 Jahren oder so hast du immer wieder Trikots, die ganz eindeutig ein Design aufgreifen, eben aus den 60ern, 70ern oder so. Ne? Ja. Also dieses Nadelstreifentrikot von vor 15, 20 Jahren zum Beispiel, oder jetzt das aktuelle, ne? Was ja ein Rückgriff ist auf das Sternentrikot Anfang der 90er. Das finde ich ganz fantastisch. Ich finde, man hat bei der Eintracht ein gutes Händchen für so eine Mischung aus so, ja, klassischem Design. Also zum Beispiel diese Alfa, du hattest das gerade aufgeblättert, ne? Diese Alfa Romeo
Trikots,
ja, auch das Weiße, also das Rot-Schwarze mit den Nadelstreifen, aber auch das klassisch Weiße, das Krombacher Trikot dann später auch, Pokalfinale, das sind wundervolle klassische Trikots und du hast aber trotzdem immer auch ein Händchen für so kleine Extras, die ich geil finde tatsächlich. Also jetzt zum Beispiel das aktuelle orangefarbene Auswärtstrikot, was ja auch wieder ein Rückgriff ist auf das Infotech-Trikot aus den 80ern. Oder das Sternentrikot oder auch vor ein paar Jahren, das ist das Gerippte zum Beispiel, ne? Oder dieses Petrolblau und so weiter. Das sind immer so immer mal so ein paar Specials drin. Das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe dann, finde ich. Und das macht es für jemanden, der irgendwie Trikots geil findet, spannend.
Ist gar nicht so einfach, weil man natürlich mit den entsprechenden Ausrüstern immer auch hart diskutieren muss, beziehungsweise, ja, hart diskutieren ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon aufwendig, das zu briefen und dann auch so zu bekommen. Das muss man auch ganz klar sagen, nicht immer so easy. Ich glaube, wir haben einen ganz großen Quantensprung gemacht, damals als Nike kam. Ja, das muss man offen und ehrlich sagen. Das ist also ich persönlich bin da befangen, das war immer meine absolute Lieblingsmarke. Jetzt wird es natürlich Adidas sein ab nächstem Jahr. das Thema war damals so, dass wir, ich glaube, wenn ich die letzte Jacko-Session aufmache, dann sehe ich noch das Alfa Romeo-Trikot mit Jacko. Das war eigentlich auch ganz cool, fand ich. Da ist dieses besagte Gerippte noch drin, wo man einfach gesagt hat, okay, was machen wir eigentlich Ausweich? Ne? Ausweichtrikot ist immer so eine Sache zwischen, wie hip darf es sein? Mhm. Wie viel Verbindung kriegen wir noch zu Tradition, ja, um halt auch nicht komplett abgespaced zu sein. Stichwort Düsseldorf, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Das war ja dann so ein bisschen DFB-like und pink. Und halt eben klassisch weiß. Ich weiß noch, dass wir in Baku gespielt haben. Ich glaube, hier sogar, das ist das Takashi Inui-Trikot, ne? Das war ein Sondertrikot. Das war allerdings, genau, das hast du ja auch geschrieben, war gar kein Sondertrikot, sondern das waren Trainingsshirts, da mussten wir in Baku spielen, weil das Flutlicht zu schwach war. Und damals war es so, dass in Baku diese Trikots sich von weiß auf grün verändert haben während des Spiels, weil der Rasen angesprüht war. Das als kleiner, das als Rajan damals, glaube ich, Tranquillo Barnetta war das, oder Stefano Celozzi, glaube ich, stand vor mir. Und hat sich quasi präsentiert mit Grün an den Fingern und überall.
Oh, da kenne ich einen Sammler, der für so ein angegrüntes Trikot eine gewisse Summe zahlen würde wahrscheinlich.
Ja, die Frage wird sein, wo liegt das? Ja, wir werden auf Suche gehen und ihm vielleicht Abhilfe schaffen. Aber dann kam Nike und Nike war Game Changer, weil natürlich dadurch nochmal so eine gewisse Wertigkeit reingekommen ist.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und das Trikot, was leider durch den sportlichen Misserfolg so ein bisschen im Misskredit steht, ist dieses schwarze mit den roten Nadelstreifen. Wunderschönes Trikot, finde ich. Da haben wir Pokalfinale gespielt, den ganz klassischen Weiß. Das war ja eher eins von der Stange, aber kam auch gut an. Ja, ist immer schwer, immer was neu zu erfinden von Jahr zu Jahr. Ne? Aber es muss immer so eine Linie haben, dass man Eintracht Frankfurt auch erkennt. Ja, ne? Und ich glaube, ein großes Thema ist natürlich auch dieses Thema Markenpräsentation. Wir haben in den 90ern gemerkt, da wurden die Adler wild durcheinander gemischt. Ist dir das aufgefallen?
Ja, absolut. Also die Adlergeschichte ist generell total interessant. Ich habe für das Buch die Frühgeschichte der Eintracht mir nochmal angeschaut. Da gibt es natürlich fantastische Literatur schon zu, irgendwie von Ulrich Mattea zum Beispiel oder auch das Museum. Das Eintracht-Museum macht total tollen Job.
Ja.
Und das ist total spannend zu sehen, wie der Adler überhaupt zur Eintracht kommt und sich dann in den Jahren verändert. Also du hast ja zwei Vorgängervereine mit der Viktoria und den Kickers, die beide von 1899 sind. Der Adler selber aber erst 1911 auftaucht auf den Trikots, als die beiden dann tatsächlich fusionieren. Und damals war es aber so, dass jeder Adler, der auf die Trikots gestickt wurde, halt individuell draufgestickt wurde. Es war nicht so, dass man die von der Stange quasi fertigen konnte oder irgendwie draufflocken konnte oder so. Weswegen dann so eine gewisse Diskrepanz plötzlich herrschte zwischen den Adlern, die du zum Beispiel auf so Drucksachen hattest, Vereinsheften und so weiter, Jahresheften oder so, und den Adlern auf den Trikots. Und das hat sich in dieser Frühzeit fortgesetzt und du hattest relativ viele verschiedene Adler, die sich natürlich irgendwie ähnlich sind, aber mal mit dem Namen drumherum oder auch nicht und so, die dann immer so ein bisschen anders waren als auf dem Trikot. Das hat sich ja tatsächlich erst so ein bisschen dann irgendwie in den 60ern, 70ern gegeben.
Aber nie so richtig, Stefan. Das ist nämlich der Punkt, weil wir haben selbst in den 90er Jahren, das ist mir als Fan früher aufgefallen und ich war dann irgendwann auch pedantisch und fand das irgendwie komisch, dass wir in den 90ern quasi jetzt hier, wir haben ein Bild von Andi Köpke als Torwarttrikot, dieses legendäre Tetrapack lilaner Trikot, wo er den Adler in Farbe auf der Brust trägt, aber quasi ausgestanzt auf der Hose. Das ist so Dinge, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das ist doch, oder Oka Nikolov hat dann einen kleinen Adler auf der Hose, einen großen auf der Brust. Ja, oder wir haben plötzlich mit einem komplett anderen, niemals irgendwie freigegebenen Adler gespielt, nämlich mit einem schwarzen Untergrund. Den gab es eigentlich gar nicht.
Das ist Irrsinn. Wir haben in der längeren Einladungsgeschichte immer links auf der Seite ist eine Leiste mit den Eintracht Adlern. Und das sind, wenn man aber alle zusammennimmt, und so, wenn man Sachen wie zum Beispiel Panini-Hefte, Aufkleber, Wimpel und so weiter mit noch reinnimmt, auch so inoffizielle Sachen zum Beispiel, sind das alle. Ne? Also das ordnet sich dann so ein bisschen gegen Ende, in den letzten Jahrzehnten. was du gerade sagst, mit einmal mal kleiner, mal größer der Adler und so, es gibt ein Mannschaftsfoto von 1981, das ist, glaube ich, die Infotech-Saison, wo das Mannschaftsfoto mit den orangenen Trikots gemacht wurde. Und da wurden die Spieler ja auch einzeln fotografiert. Und da waren die Trikots so neu, dass die noch nicht alle beflockt waren, sondern nur ein Teil. Und dann musste man sich abhelfen. Manche sind gar nicht beflockt worden. Es gibt ein Foto von Ralf Falkenmeier, der hat einen kleinen Eintracht-Aufkleber auf der Brust anstatt eines Wappens. Aber es ist ein ganz anderes Wappen als das eigentliche Wappen, was auf den Trikots war. Ne? Also man sieht, da ist tatsächlich bis so in die späten 80er hinein, da war da ordentliches Kuddelmuddel, was irgendwie Trikots, Sponsoring angeht.
Noch nicht mal bis Ausrüster. In die späten 80er. Ehrlicherweise bis 2000. Bis Franco Leonti hier richtig Gas gegeben hat, ehrlicherweise. Ja, doch schon, weil es ist tatsächlich so, dass wir im Markenbild erst seit ein paar Jahren richtig klar sind, wenn man so spricht. Ne? Wir haben erstmal das ganze Thema, welchen Adler wird wann verwendet. Diese Guidelines, die ja so ein bisschen spießig daherkommen, aber zwingend notwendig sind, haben wir ja quasi erst seit ein paar Jahren eingeführt. Ne? Aber jetzt hier zum Beispiel, wenn man das anschaut, 96, 97, 98, war ja damals auch noch so, dass Trikots teilweise 2 Jahre Bestand hatten. Mhm. Zum Beispiel das Mitsubishi-Trikot, man verbindet es mit Sponsoren. Ne? Das Tetrapack-Trikot.
Ja, das Samsung-Trikot.
Genau, und das ist dieses, wo wir dann auch quasi den Adler, den alten 90er Adler auf schwarzem Untergrund hatten. Und eben auf dem weißen Trikot war er dann weiß, aber auch nicht mit roter Schrift, nicht Eintracht, sondern mit schwarzer. Also es gibt so viele Stilblüten, die einfach mal irgendwie gemacht worden sind. Total, und dann auf der Hose hat sich das dann nicht wiedergefunden. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das weiß ich nicht, da bin ich vielleicht irgendwie ein Nerd, ja. Aber auch hier beim Trikot 98, 99 und so weiter, wenn man das sieht, das weiße Auswärtstrikot mit dem Puma, also mit dem Streifen, das war damals in Bad Werder Bremen auch gespielt, glaube ich. Also es war nichts Besonderes. Und dann eben mit dem roten Streifen in Schwarz, da waren die Adler auch völlig unterschiedlich. Ja. Und das Interessante ist, selbst wenn 11 Spieler gespielt haben, und das gibt's bestimmt irgendwo, wenn man sich die Arbeit macht, sieht man, 2 haben einen anderen Adler auf der Brust. Ja. Das ist heute undenkbar. Ich glaube, die DFL hat sogar Regularien, die das verbieten. Das sind
genauso diese Unordentlichkeiten in der Trikotgeschichte, die für Sammler, also hier mit Boris Müller, mit dem ich das zusammen gemacht habe, für diesen, das sind das wirklich so dann blaue Mauritius oder so. Ne? Also wenn du dann ein Trikot findest in so einem Satz, wo der Adler irgendwie anders war als bei den anderen. Oder wir haben irgendwo zum Beispiel, gibt es ein Foto von Anthony Yeboah, da blättert der Tetrapack Schriftzug ab und der hat nur noch ein paar Buchstaben aus diesem Schriftzug auf der Brust. Das hat natürlich kein Mensch, glaube ich, das Trikot, oder es ist irgendwo verloren gegangen. Aber das sind dann genauso diese super, super, super seltenen Sachen, die für Sammler hoch attraktiv sind.
Also sollten wir ein Auge drauf haben, dass wir die Trikots nicht wegwerfen oder nicht nach
alles
irgendwo
sammeln,
hinschicken.
Was geht.
Okay, gut.
Das sind aber nur Spitzfindigkeiten jetzt tatsächlich. Das Buch richtet sich nicht nur an Nerds, sondern es ist schon auch das mal an der Stelle, sondern das ist schon auch einfach für den 0815 Eintracht-Fan, dem ich wusste tatsächlich ganz viele Dinge über so die Trikotgeschichte oder auch über so kleinere Unterschiede in den Trikots und so, wusste ich gar nicht, bevor ich mich jetzt mit dem Buch damit auseinandergesetzt habe.
Zum Beispiel? Also es gibt ja bestimmt auch Dinge, die für alle draußen mal, guckt jetzt das beste Beispiel, ich blätter ja gerade ein bisschen rum. Hier hat man plötzlich das Tetrapack-Trikot, das rote ohne das Sponsor-Logo, nur mit Schriftzug. Eigentlich war es aber mit Logo und hat oben den Adler quasi geflockt und nicht geprintet.
Genau. Das liegt daran, dass da kein Logo von Tetrapack drauf ist, liegt daran, dass das ein UEFA-Cup-Trikot ist, weil die durften im internationalen Wettbewerb durftest du das Logo nicht benutzen, den Schriftzug des Sponsors aber schon, was total irrsinnig ist, in doppelter Hinsicht, weil du natürlich trotzdem den Namen Tetra Pak hinschreibst und das Trikot in sich ja das Tetra Pak Logo unten drin trägt. Ne? Also ja, unten dieser Kringel, das ist ja nichts anderes als das Tetra Pak Logo, was unten auf die Hüfte gedruckt wurde.
Ja.
Deswegen ist das natürlich totaler Quatsch. Eigentlich hättest du als UEFA sagen müssen, nee, in den Trikots könnt ihr gar nicht spielen, aber das kannst du natürlich auch nicht machen.
Ja, in der heutigen Zeit wäre das wahrscheinlich so. Es gibt übrigens noch Beispiele. In manchen Ländern darf der VfB Stuttgart heute nicht mit seinem Brustsponsor spielen. Wettanbieter, wo war das? War das bei Real Madrid sogar? Ich glaube sogar in Spanien. Also ich glaube nicht, bei Juve war der Sponsor drauf. Ich glaube, in Spanien war es einfach nur der Balken oder der Brustring, wie man so schön sagt in Stuttgart. Und das ist ja ganz interessant. Das erklärt dann wiederum auch, vielleicht für dich, vielleicht wusstest du es noch nicht, warum das dann geflockt ist, der Adler. Mhm. Es war damals so in den 90ern und Anfang der 2000er, dass einfach die Teams noch nicht so groß waren. Also hinten dran. Und wenn du eine englische Woche hattest, war das natürlich deutlich anspruchsvoller, Trikots zu flocken und bereitzustellen mit einer oder einer halben Person, die das quasi nebenberuflich phasenweise gemacht hat. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich so, dass unser Kit-Management natürlich ganz anders aufgestellt ist, weil es natürlich auch viel professioneller laufen muss und so weiter. Und deswegen passiert das eher nicht. Kann immer mal irgendwas sein, aber das Thema zum Beispiel ist dadurch zu erklären. Und dann werden die Trikots halt anders oder wurden anders hergestellt, nämlich einfach nur mit dem Brustsponsor im Druck und dann das andere einfach draufgeflockt. So, weil dieses Trikot, das ist ja das Spannende, gab es ja auch im Verkauf. Also die Puma hat das ja nicht nur für Eintracht Frankfurt dann rausgegeben, sondern die Amateurvereine sind ja teilweise auch in Tetra Pak Trikots durch die Gegend gelaufen.
Tatsächlich, man sieht ja immer noch ab und zu, ich habe ja so ein kleines eBay-Problem, möchte ich es mal nennen, wo ich so alte Eintracht-Trikots und vor allem auch so Trainingsklamotten und sowas kaufe. Und da sieht man ganz häufig das Design, also das, vor allem das Design hier, das Tetrapack-Design, aber auch so die Designs in den Jahren danach immer mal oder auch zum Beispiel diese davor, also das mit den Sternen zum Beispiel, das weiß-rote mit den Sternen, das die Vorlage ist für dieses Jahr. Das sind so Sachen, da steht dann, keine Ahnung, TuS Irgendwashausen drauf, weißt du, weil irgendein Kreisliges auch in den Designs gespielt hat. Ja. Ne? Das wäre ja heutzutage völlig absolut undenkbar. Stell dir vor, du. Das gleiche übrigens mit dem Adler, ne? Das ist auch ganz interessant, den Adler. Das ist ja der Adler von 1977, der bei dem
Tetrapack-Trikot
drauf ist, der unter den Fans damals Binding-Adler genannt wurde. Irgendwie, glaube ich, an die Biermarke ein bisschen erinnerte.
Ja.
Der ist 77 von einer Werbeagentur entworfen worden. Und es gibt heute noch, also hier in Frankfurt gab es zwei andere Vereine, die den Adler einfach auch übernommen haben. Ja. Safo Frankfurt und der Rennclub oder so.
Ja.
Und dann hast du im Osten, nach der Wende, haben zwei Vereine, zwei Amateurvereine, ich habe mit beiden gesprochen, die haben sich, die hießen vorher, was weiß ich, Rotor oder Dynamo oder sowas und wollten halt dieses DDR-Erbe einfach abschütteln und haben ihren Verein umbenannt und brauchten auch ein neues Logo, ein neues Wappentier und so weiter. Und dann haben sie sich umgeschaut und dann fanden sie den Eintracht-Adler gut. Ne? Also kurz nach der Wende haben den Eintracht-Adler genommen. Das sind zwei Amateurvereine, spielen Kreisklasse irgendwie. Die tragen bis heute diesen Adler. Da steht dann natürlich nicht Eintracht Frankfurt drin oder Eintracht. Und es gibt auch so, und ich habe dann natürlich nachgefragt, dürfte das überhaupt und so, und das ist von Seiten der Eintracht hieß es dann, ja, können sie machen, solange sie die Dinger halt nicht verkaufen oder sonst irgendwas, ne? Von daher ist es in Ordnung, das sind ja wirklich winzige Vereine, so, ne. Aber das ist schon kurios, ne, da denkst du so, okay, das ist
der
so.
Hat ja auch eine große Sympathie in der heutigen Fanszene, ne, also wenn man das hört, ich glaube, der eine oder andere wünscht sich ihn so ein bisschen herbei, das ist eigentlich immer ganz witzig, mir wurde gesagt, das ist so ein Generationending, die aktive Fanszene, die deutlich kleiner war als die heutige, der späten 80er und frühen 90er, war wohl total auf Kriegsfuß mit diesem Logo und hat sich dann dafür auch, ich weiß, Dirk Jung und Andreas Klünder haben sich da auch, glaube ich, sehr, sehr dafür eingesetzt, dass das 99 mit diesem Jubiläumsjahr der Jubiläumsadler eingeführt wurde und der hat sich ja dann auch durchgesetzt in den Folgejahren, wie man sieht. Das war ja so wieder dieser Change zum heutigen, der wurde dann auch wiederum, und sieht man ja hier auch, ne? Also zum Beispiel in einer Saison haben wir beide Adler gespielt. Das war ja wirklich so eine völlig wilde Übergangsphase,
total,
so Anfang der 2000er. Das hat doch dann irgendwie, weil Logo wir war, die ganzen Sender wussten nicht, welches Logo.
Ja.
Musst du mal schauen. Also ich weiß nicht, wie im HR war, aber bestimmt auch ähnlich, weil man sieht, in der einen Tabelle war der drin, in der anderen war der drin. Es war irgendwie, hat Eintracht Frankfurt plötzlich mit zwei verschiedenen Logos agiert.
Das ist ja eigentlich bis heute sogar so, ne? Es gibt ja im Fanshop dann immer mal wieder so Linien, wo ganz bewusst dann der 80er Adler genommen
weil
wird.
Weil die Nachfrage da ist und weil die Leute natürlich Bock drauf haben.
Genau, weil halt super viele Leute genau in dieser Phase eben sozialisiert wurden mit dem Eintracht Adler. Ne? Also ein guter Freund von mir zum Beispiel hat sich das Wappen tätowieren lassen auf die Wade.
Ja.
Und der hat zu mir gesagt, ja, ganz bewusst habe ich den alten Adler genommen, weil das war der Adler, mit dem ich quasi groß geworden bin.
Genau, und das ist genau der Punkt. Die anderen sagen, oder viele Ältere sagen, haben damals gesagt, naja, also das ist nicht der richtige Eintracht-Adler, der wurde von der Werbeagentur gemacht, so wie du es gerade beschrieben hast. Und der alte ist doch eigentlich der richtige. Und jetzt haben wir hier den natürlich über die Jahre hinweg, wurde der verfeinert, weil der hatte ja immer nur eine Outline. Mhm. Jetzt mittlerweile hast du ja mit dieser doppelten Outline, mit dem etwas dickeren sieht der edler aus und so weiter. Und das ist jetzt das Logo und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, aber so diese 80er Jahre, also wird ja 80er Adler genannt, obwohl es 77 war, der hat schon eine gewisse Sympathie, ne? Ja, Strahlkraft. Unbedingt. Die 90er sind dafür, glaube ich, ausschlaggebend. Ja, dieses Fußball 2000 Thema ist so, schwebt so über allem. Diese Glorifizierung dieser Vergangenheit, wo wir nie übrigens was gewonnen haben, ne?
Das ist schon klar, das stimmt schon. Trotzdem, glaube ich, war das so eine Phase, wo halt viele irgendwie Leute so zur Eintracht gefunden haben, einfach durch die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde und vor allem auch, weil das so eine Phase war, wo die Eintracht vielleicht auch so bundesweit Fans gewonnen hat, ne? Durch diese Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde. Deswegen hat er schon auch, kann ich verstehen, dass viele Leute da emotional so ein bisschen dran hängen an dem Adler.
Total.
Auch wenn man tatsächlich ist es ja auch nicht falsch zu sagen, okay, der ist von der Werbeagentur designt worden, 1977. Das ist natürlich irgendwie eine andere Zeit gewesen. Wenn man das jetzt heutzutage machen würde und die Eintracht würde morgen irgendwie eben, die haben das damals im Eintracht-Magazin einfach, wurde das bekannt gegeben.
Kein Problem.
Das weißt du, was hier los ist.
Ja,
stimmt,
aber
der,
auch
der Mob mit Fackeln und Miska mit
Dreck vor der Tür. Geh heute mal her und räume einem Sponsor ein, ein Tetrapack-Trikot zu machen.
Ja.
Und dann auch vor allen Dingen das Mannschaftsfoto, ich glaube 93, 94 und 94, 95 jeweils in gelb-blau. Jetzt bin ich ehrlich, ich war Kind und ich fand das mega.
Ich auch.
Mir hat das unglaublich gut gefallen.
Ich auch.
Und ich bin immer noch einer, der sagt, mein Gott, dann spielen wir es heute mal als drittes. Aber es wird irgendwie nicht so, komme ich nicht so durch, weil ich finde, ehrlicherweise, so diese Kombi, diese brasilianische Kombi, fand ich irgendwie, das sah richtig gut aus. Ne?
Ja, es gab ja in den frühen, also ein bisschen vorher schon irgendwie, haben sie ein paar Spiele, ich glaube 91, 92, also in so einem brasilianischen Gelb gemacht, mit so hellblauen Hosen. Diese Tetrapack-Jahre sind schon irre, also weil da der Sponsor reinkommt und tatsächlich ja nicht nur seine Farben durchsetzt, sondern eben auch das Logo, was auf dem Trikot ist. Da muss man sich auch mal vorstellen, was heute los wäre. Also das kannst du bei RB Leipzig machen, weil dir der Verein gehört so, aber ansonsten nirgends. Das wäre ein absoluter Aufschrei. Das würde niemals, würde man das durchbekommen.
Das war eine ganz andere Zeit. Da war jetzt immer hier Jupp Heynckes auf dem Bild. Der hatte einen anderen Sponsor, der Reusch. Das war für viele Trainer
oft so,
war das oft so. Mhm. Ne? Das geht heute undenkbar. Rainer Falkenhayn noch klassisch mit dem Anzug. Das ist auch, wäre heute auch ein bisschen undenkbar, wenn Christoph da mit dem Anzug stehen würde.
Ja.
Aber so war die Zeit. Und ich muss sagen, es ist eine brutale Tetrapack-Show gewesen.
Ja,
aber irgendwie so als Kind, ne? Ohne dass man jetzt irgendwie über Kommerzialisierung im Sport nachdenkt und irgendwie über Tradition in dem Moment. Sah irgendwie frisch aus.
Es ist immer noch eins meiner Lieblingstrikots. Ja. Also sowohl das Rote als auch das Gelbe, als auch vor allem das Blaue. Weil sie einmal hat die Eintracht gegen Duisburg in Blau.
Auch noch witzig, ne? Zu Hause haben wir in Blau gespielt und Duisburg in Schwarz-Rot.
Genau, Duisburg in Rot. Da hieß es deswegen auch lange, das sei so ein bisschen wegen der Fanfreundschaft gewesen. Das ist nicht so gewesen, sondern das lag eher daran, dass das ein Gefallen war an den Sponsor.
Ja.
Weil der Sponsor, weil Tetra Pak die traditionellen Farben ja hatte, Blau, Gelb, Rot.
Ja.
Das sieht man ja auch unten in dem Kringel. Deswegen war das so ein bisschen so ein Dankeschön an den Sponsor.
Ja.
Aber auch das wäre natürlich heute undenkbar, wenn ein Sponsor in den Verein kommt und die Trikots, also auch wenn es nur das dritte Trikot ist, auch wenn nur einmal darin gespielt wird, aber zu sagen, okay, unsere Farben sind, was weiß ich, lila, gelb gestreift oder so, jetzt mach das dritte Trikot bitte, lila,
keine Chance.
Gestreift, kannst du knicken.
Keine Chance.
Trotzdem habe ich natürlich auch so ein, ist es mir nach wie vor irgendwie eines der liebsten Trikots. Und das liegt vor allem eben daran, weil ich meine eigene Fußballsozialisation sehr damit verknüpfe. Und das ist übrigens auch was die Interviewpartner im Buch oft gesagt haben. Also Alex Schuh habe ich gesprochen, Manny Binz habe ich gesprochen, Charlie Körbel habe ich gesprochen und auch Kevin Trapp. Und mehrere sagten auch eben auch, als ich so fragte, okay, welches ist dein Lieblingstrikot oder welches ist das Schönste gewesen und so weiter, war oft die Antwort, ja, das hängt immer damit zusammen, welche Phase ich mit diesem Trikot erlebt habe. Also wenn es so sportliche Phasen waren, die eher gut liefen, ist das Trikot eher den Leuten eher, den Ex-Spielern eher in positiver Erinnerung. Wohingegen eben so Abstiegstrikots oder so, auch wenn die optisch total schön sind.
96 sind wir verdammt schön abgestiegen.
Genau, sehr, sehr schön gut gekleidet abgestiegen, ne? Aber das fühlt sich dann im Nachhinein trotzdem nicht so gut an, ne? Und blieb dann bei den Spielern auch so hängen.
Ich fand die Idee damals, oder das Trikot 96 deswegen so gut, das ist vielleicht für alle, die zuhören, das muss man ein bisschen beschreiben, ist mehrfach mit dem besagten 80er-Logo gespielt worden. Einmal war das so das erste Jahr, wo die Sponsoren nicht drauf geprintet waren, sondern drauf geflockt. Es ging dann auch meistens ab. Das war dann für Sammler natürlich Wahnsinn, weil irgendwie irgendwas hat immer gefehlt. Ob es der Puma-Schriftzug im Kragen war, ob es der Adler war oder Tetrapack, irgendwas ging ab.
Oder alles.
Oder bei mir, ja genau, das wollte ich gerade sagen, der es auf dem Bolzplatz angezogen hat, tatsächlich alles. Also das liegt bei mir zu Hause, aber es hatte keinen Wert, weil ich, wer will mein Trikot? Aber jedenfalls ist es so, dass es da eben diese Wasserzeichen quasi gibt und dann eben ein ganz cooles Muster so. Ich finde, das ist echt gelungen, aber war natürlich dann verbrannt, weil wir leider abgestiegen sind. Und dann gab es aber dann irgendwann, wurde es dann fankultureller, ne? Mit den Ultras und mit, sagen wir mal, einer gewissen Power aus der Szene heraus wurden auch mehr Wünsche darüber geäußert, dann auch doch auf die Ursprungsfarben zu gehen, Schnickschnack wegzulassen und ursprünglicher zu werden. Und ich glaube, bis aufs dritte Trikot, was irgendwie immer blau war, dunkelblau, hellblau, blau, 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 irgendwie, also die völlig verschiedensten Farben, also sind wir dann relativ konservativ unterwegs gewesen. Ne?
Ja, aber ist auch, also es ist ja von tatsächlich von Anfang an schon bei der Viktoria in der Gründungsurkunde steht ja, die Farben sind schwarz-weiß-rot und das ist ja dann auch, ehrt ja den Verein da, das so ununterbrochen quasi durchzuziehen.
Ja, geht halt nicht immer, ne? Also du hast halt immer das Problem, das vielleicht auch für die, die es nicht verstehen, wenn man mal ein absolut abgespacedes drittes Trikot hat. Ja. Es gibt ja klare Vorgaben von der DFL. Mhm. Die sind in den letzten Jahren noch deutlicher geworden, eben weil es so viele Farbvielfalten bei den verschiedensten Clubs gibt, dass das dritte Trikot halt deutlich sich absetzen muss von den ersten beiden. Ja. Und wenn du Streifen spielst, beispielsweise, ist das dritte Trikot halt mit Schwarz und Weiß und Rot eigentlich tot.
Ja.
Das kannst du halt nicht machen. So, jetzt haben wir dieses Jahr, hätte man vielleicht noch ein bisschen auf Rot gehen können, aber das hätte dann ganz speziell sein müssen. Aber das Orange ist dann natürlich Safety first. Ja. Aber es muss sich halt immer ein bisschen absetzen. Deswegen wird es immer irgendwelche farblichen Stilblüten geben im dritten Trikot. Ja. Das kann ich dich schon mal beruhigen.
Ich finde das super. Also ich finde die Kombination, das erste meist schwarz-rot, das zweite dann meist weiß oder andersrum und dann hast du irgend so einen kleinen Exoten noch hinten dran als drittes Trikot, finde ich super. Also dann gerne noch ein Sondertrikot. Von mir aus können es 8 Trikots im Jahr sein.
Es hängt tatsächlich auch vieles davon ab, wie der Sponsor auftritt. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir, und ich weiß nicht, ob du bei 11 Freunde, da bist du ja auch tätig, damals im Ranking irgendwie von Platz 17 auf 1 geschossen sind, so mit dem ersten Nike, dem zweiten Nike-Trikot.
Ja, das war das Alfa Romeo, da habe ich den Text so geschrieben.
Ja, siehst du, sehr gut. Ich erinnere mich und wir waren sehr stolz, weil das war für uns auch eine neue Erfahrung, plötzlich irgendwie oben dabei zu sein. Aber es war halt klassisch und es hing halt damit zusammen, dass Alfa Romeo nach etlichen Diskussionen unseres Marketings auch quasi stattgegeben hat, dass das Logo nicht farblich dargestellt wird. Mhm. Weil das ist das, was du anfangs sagtest mit den Details.
Ja.
Wenn die nicht stimmen und du hast da irgendwie eine bunte Pampe auf dem Trikot, dann kannst du das schönste Trikot der Welt haben. Ja. Sagen wir mal, gibt ja Werder Bremen hat ja jahrelang mit einem Unternehmen auf der Brust gespielt, was sehr in jeglicher Hinsicht facettenreich ist. Und das ist natürlich für das Trikotdesign nicht ganz einfach, ne? Wenn du dann einen Bauernhof auf der Brust hast oder irgendwas. Das muss man klar sagen.
Aber das ist witzig, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, so die Vorgaben und auch das Zusammenarbeiten mit Sponsoren. Also wenn Alfa Romeo darauf eingeht, sich dann schwarz-weiß abbilden zu lassen, das war für das Trikot ein totaler Segen. Es war früher aber zum Beispiel auch so, dass sich die Eintracht danach richten musste. Ne? Wir haben das Trikot von 87, 88. Das ist das mit den rot-schwarzen Querstreifen, wo Höchst auf der Brust ist. Und das kommt daher, dass es in den Jahren vorher ein Trikot gab, das war noch unter Adidas, wo zwar auch rot-schwarze Streifen waren, aber es gab quasi nur einen dicken schwarzen Streifen in der Mitte und da stand Höchst drauf, der höchste Schriftzug. Und das lag daran, dass Höchst traditionell den Sponsornamen quer, so quer hoch haben wollte. Also überall quasi, auf Briefköpfen und was auch immer. Und das wollten sie auf dem Trikot eben auch haben. Und dann wollten sie aber nicht, dass das unterbrochen wird von den normalen Streifen, die Eintracht hatte. Deswegen hat die Eintracht den Mittelstreifen dicker gemacht. Das hat aber dazu geführt, dass das komplett gar nicht mehr nach Eintracht Frankfurt aussah. Sondern es quasi links und rechts rot, in der Mitte einen dicken schwarzen Streifen, wo quer dieser Höchstschriftzug drauf war. Und dann hat Peter Wuschek, der damals, der hat eine Druckerei hier in der Nähe. Der hat
lange
damals,
das Stadionmagazin gemacht.
Genau, lange das Stadionmagazin gemacht. Der saß beim Spiel und hat sich gedacht, ey, das sieht überhaupt nicht nach Eintracht Frankfurt aus. Das nervt mich. Er ist dann nach Hause gefahren und hat sich noch am selben Abend hingesetzt und ein Foto von Thomas Berthold in Trikot genommen und hat das mit seiner Idee eines Trikots überzeichnet, wie man den schräg angerichteten Sponsorenschriftzug in einem trotzdem klassisch nach Eintracht Frankfurt aussehenden Trikot unterbringen kann. Und dann ist er auf die Idee von diesen Querstreifen gekommen, hat das umgesetzt und ist damit dann zu den Verantwortlichen wenig später Und das wurde gemacht. Also genau. Es hat ein Jahr gedauert dann und es musste erst von Adidas zu Puma gewechselt werden, aber dann hat er den Leuten von Puma das gezeigt, die fanden das super und dann kam es dazu, dass, ja, wenn man so will, ein Fan das Eintracht Frankfurt Trikot designt hat und das ist jetzt auch nicht das Schlechteste und du hast es gerade aufgeschlagen, es ist dann sogar, es ist ja so beliebt, dass es nochmal neu aufgelegt wurde, ich glaube letztes Jahr sogar. Ne?
Genau, muss ich sagen, bin ich auch ganz ehrlich, hat mir nie gefallen. Also ich weiß, dass Peter Wuschek einfach, das war top, die Idee, überhaupt keine Frage, auch richtig gemacht, weil das andere sah auch furchtbar aus. Das letztes Jahr war für mich eines der Tiefpunkte.
Ah, echt?
Drei Jahre, total. So schlimm? Ich habe das auch damals in der gesagt, als das Trikot ausgesucht worden ist. Da bin ich auch ganz offen. Ich fand das überhaupt nicht schön, weil dieses, es war mir zu unruhig. Ich bin mir ein Freund, wenn es ruhig ist, mir gefallen all die Schulterpartie nicht gefallen, weil das dieser Bogen ist dann, das ist mir einfach zu viel, zu überladen gewesen. Dann ist der Sponsorschriftzug, was immer schwierig ist, übrigens, das ist auch in der Freigabe immer ganz schwierig, dass der Sponsor irgendwie noch gut aussieht. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass Indeed letztes Jahr wundervoll ausgesehen hat, weil es natürlich trotzdem auf einer Linie geblieben ist und eben nicht.
Hätte man auch schräg machen müssen vielleicht.
Ja, das hätte man, wenn dann so machen müssen, dann musst du aber alles, dann musst du alles umdenken, alles umbauen, dann gibt es wieder 1000 Geschichten mit Druck und Flock und tralala. Total kompliziert. Ich war kein großer Fan davon, aber in den 90ern eher ja. Also die Wuschek-Version gefällt mir richtig gut. Ja. Die Umsetzung jetzt war ich ein bisschen kritisch. Dafür hat mir im letzten Jahr das Auswärtstrikot sehr gut gefallen. Mhm. Zumindest irgendwann habe ich mich auch dran satt gesehen, weil es doch schon sehr schlicht ist. Aber dieses Schwarz mit dem roten Adler mal wieder war ganz cool. Aber das ist immer so ein bisschen das Thema. Ne? Wie weit gehst du? Ne? Ja. Wie viel lässt du zu und was kriegst du dabei raus? Ne? Wie ist die Umsetzung? Wir haben ja dieses Jahr auch die Diskussion. Ja, das ist ja auch so. Wenn du versuchst, irgendwas zu adaptieren aus der Vergangenheit, zumindest im Ansatz, das haben wir für einen Shitstorm bekommen für das weiße Trikot. Das, glaube ich, in den Verkaufszahlen spiegelt sich das nicht so wider. Okay. Ich glaube, die Leute haben sich dran gewöhnt, oder wie ging es dir?
Also ich im ersten Moment, als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich auch so, das ist schwierig, weil ich vor allem so das Gefühl hatte, dass, also das Vorgängertrikot, auf das sich das bezieht, ist für mich, glaube ich, das schönste Trikot überhaupt.
Von der Stange übrigens. Ja, aber kein Eintracht-Trikot. Ja. Okay. Also das ist übrigens eins gewesen, muss man sagen.
Na klar, das ist ja
in allen möglichen Farben und Varianten.
Ich fand das trotzdem wunderbar und hatte so das Gefühl, dass da so ein bisschen eine Chance vergeben wurde, sich deutlicher noch drauf zu beziehen. Es ist aber dann schon jetzt so gewesen, dass ich, je häufiger ich das dann, oder vor allem, als ich es dann das erste Mal wirklich an den Spielern auch gesehen habe, dachte ich, okay, es sieht jetzt überhaupt nicht aus wie eine Zigarettenschachtel, ne? So wie es irgendwie dann Social Media mäßig im Gespräch war, sondern ich fand es dann eigentlich ganz cool und es ist bis, ich weiß nicht, ob es jetzt eins ist, was so in die Top Ten bei mir vordringt, aber es ist auch kein Totalausfall.
Es muss ja auch nicht immer in die Top Ten kommen.
Dafür ist es das Orangene, glaube ich, ein Top Ten Trikot bei mir.
Das ist wirklich top. Ich muss dazu sagen, das Trikot alleine wirkt anders, als wenn du es im Gesamtheit siehst. Das ist oft so, ne? Ja. Also Trikots, und gerade jetzt in diesem Fall ist es so, mit Hose und Stutzen, sieht es deutlich besser aus, als wenn du es nur als Trikot anziehst.
Das sagte
ne?
Manny Binz übrigens auch im Interview. Der ist sein Lieblingstrikot war das schwarz-rot gestreifte aus der Samsung-Ära quasi. Ja. Und der sagt, es war aber total wichtig für ihn, dass sie in weißen Stutzen dazu spielen, weil ihn das so an den AC Mailand erinnert hat. Und sein großes Vorbild war Franco Baresi auf der Libero-Position. Da hat er sich immer gefühlt, als würde er beim AC Mailand spielen.
Ja, ein guter Freund von mir sagt auch, er möchte immer, dass die drei Farben sich widerspiegeln. So wie im HSV.
Ja.
Aber das ist natürlich absolut schwierig. Ja, also wenn du HSV siehst mit roter Hose, das sind ja komplett konträre Farben.
Ist ja auch
die Geschichte zu den roten Hosen mit dem Amt und so, das wollen wir jetzt nicht aufrollen. Das hat ja alles eine gewisse Geschichte. Eigentlich ist der HSV mit roten Hosen nichts zu tun, aber es ist halt so eine politische Geschichte gewesen. Kann jeder nachlesen, wie er will. Aber ich finde, dass das extrem schwierig ist für den Club oder auch für den Zeugwart oder auch für den Gegner dann, weil das so ein Bruch ist.
Ja,
und immer, wo du diese Unrundung hast, dann hast du irgendwie so Themen. Wir hatten jetzt irgendwann mal gesehen, aber Franco Leonti war komplett außer sich. Ich weiß nicht, irgendwo haben wir gespielt und da lief im Fernsehen, ich glaube, es müsste Leipzig gegen irgendwas anderes gewesen sein mit den gleichen Farben. Und die haben, ich glaube, Union Berlin.
Ja.
Ich glaube, es war, dass Leipzig mit weißen Shirts, roten Hosen, weißen Schutzen gespielt hat und quasi gespiegelt Union.
Okay, wow.
Und dann sagt er, wie geht das denn? Wir haben ja die Geschichte und so. Und dann, das ist halt auch immer interessant. Und dass dann wieder ein Zeugwart drauf reagiert, für den das Materialwart natürlich, mit Vorsicht sein, aber der natürlich da extrem viel Wert drauf legt.
Klar.
Und wo es wirklich wichtig ist, dass das Fernsehbild passt.
Ja, klar.
Da hat irgendwie jeder gepennt, das muss man ja vorm Spiel auch anmelden, auch nicht irgendwie am Tag, sondern ein paar Tage vorher.
Ja.
Und Franco hat dann gesagt, okay, wir haben lange nicht mehr, nur das vielleicht als Anekdote dazu, wir haben lange nicht mehr in Wolfsburg gewonnen. Jetzt probiere ich was Neues, wir spielen in Orange. Okay. Deswegen haben wir dieses Thema Textmarkerspiel gehabt.
Ja.
Von wegen Grell-Grün gegen Grell-Orange. Ja.
Du musst ja Schiri noch in Hell-Gelb. So,
das muss also auch nicht immer Sinn machen. Manchmal geht es auch um Aberglaube von unserem Material.
Ja, klar, ja, klar.
Aber das Spannende ist, wie gesagt, diese Sponsorenvielfalt, beziehungsweise dass der Sponsor mitarbeitet, ist extrem wichtig. Ich glaube, die Fraport-Trikots in der Anfangszeit hätten deutlich besser ausgesehen, wenn Fraport nicht lange Zeit blau gewesen wäre.
Ja,
später, als dann im Marketing immer mehr Ästhetik eine Rolle gespielt hat und Stil, das war ja früher auch nicht unbedingt das, wo du drauf gepocht hast, wenn du aus dieser Tetra-Pack-Ära kamst, hast du im Marketing gesagt, okay, die wünschen sich das, wir machen das.
Ja.
Wir sind froh, dass sie überhaupt Geld zahlen für uns.
Ja.
Mittlerweile hat sich das zum Glück ein bisschen geändert. Wir sehen ja auch beim Alfa Romeo Trikot, was ich total schwierig fand, war dieses gespiegelte Schwarz-Weiße mit dem Alfa Romeo, was ich auch noch irgendwie glänzen soll. Also es war dann so, ziemlich viel. Und dann eben mit Nike ging das dann los, dass man gesagt hat, okay, wir bauen das rum, wir machen da ein Stilthema draus.
Nike hat schon einfach Style aus, muss man sagen.
Aber
du sagst das noch mit den gespiegelten Farben und dann regt sich Franco Leonti auf. Das ist ja auch ein bisschen was halt ausstirbt in der Liga, ne? Dass du so Spieler hast. Ich erinnere mich an die Bayern, die dann irgendwie über ihren Trikots, weißt du, mit Leibchen spielen mussten und so, weil die Trikots zu ähnlich waren, denen der Gastgeber, ich weiß gar nicht, wer der Gegner war. Oder bei der Eintracht hast du das auch oft, ne? Es gibt diverse Spiele, so aus den 70ern oder so, wo der Gegner der Eintracht auch in Eintracht-Trikots spielen musste.
Ja.
Im Auswärtssatz dann quasi, weil, oder von den Amateuren schnell geholt, weil die einfach sich vorher nicht verständigt hatten. Ne? Es waren absolute Wildwestzeiten. Ich glaube, Charlie Körbel hat mir erzählt, dass es früher auch so war, dass Toni Hübler, der Zeugwart, dann einfach vor der Saison nach Herzogenaurach gefahren ist und dann hat er sich da die Trikotsätze ausgedacht.
Ja.
Also heute völlig undenkbar. Du musst da irgendwie, sitzt da mit dem Ausrüster, mit dem Sponsor, der Verein. Die Fans, alle wollen irgendwas, es muss irgendwie traditionell sein und so fort und es hat DFL-Regularien zu unterliegen und so weiter. Und früher bist du einfach hingefahren, hast welche eingekauft, bist zurückgefahren.
Gut, das ist ja das, was die Ultras Düsseldorf in ihrem Statement geschrieben haben, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast,
nee.
Ne, dass dieses Thema, die haben ja ein pinkes Trikot gemacht quasi als Ausweich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auswärts oder ausweich ist, aber es kam überhaupt nicht gut an. So nach dem DFB-Motto, da bin ich im Übrigen auch kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Weil viele haben ja richtig begeistert, weil eine Geschichte dahinter steckt, die ich an sich auch gut finde, aber ich finde irgendwie ist das Traditionelle dann doch irgendwie, dann mach halt grün oder schwarz oder irgendwie, aber gut, anderes Ding, aber die Düsseldorfer haben gesagt, das ist kein Modestück, sondern das ist ein Trikot.
Ja.
Und ein Trikot hat eine Würde des Clubs zu transportieren und soll kein reines Merchandising-Produkt sein. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Also ich finde, es gibt ja so ein bisschen so diese heiligen Sachen, die man aus Fansicht nicht anzutasten hat. Vereinsname, das ist das Logo und die Farben und das Trikot. Und ich finde absolut, dass man das mit Respekt zu behandeln hat.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch so schön, dass bei der Eintracht quasi immer mal wieder sich in kleine Referenzen, kleiner Wink so in Richtung Vergangenheit finden, weil man eben dann dadurch als Fan auch das Gefühl bekommt, okay, der Verein setzt sich mit der Historie auseinander und es ist auch dem Verein wichtig, Kontakt zu sich selber zu behalten, zur eigenen Historie. Ich finde, da ist das Trikot ein ganz entscheidender Punkt. Also das sind für mich auch keine Modestücke, es sind absolut hochwertige. In jedem Trikot steckt ein Stückchen Erinnerung, weißt du, eine Saison, die man erlebt hat mit dem jeweiligen Verein, Triumphe, die man erlebt hat, schöne Abende, schöne Tage im Stadion mit Freunden, Tage zu Hause, keine Ahnung, absolute Freaksiege, irgendwelche traurigen Niederlagen, vielleicht am Ende irgendwas Spektakuläres, so, ne, man weiß es ja nicht. Und da geht so ein Jahr Leben quasi ins Land und währenddessen hat man dieses Trikot quasi immer und immer und immer und immer wieder an und schaut immer und immer wieder diesem Verein zu. Ich finde, das ist was absolut Besonderes. Das ist nicht einfach nur ein T-Shirt, das ist oder ein Trikot. Das ist einfach was. Das ist Teil
deines Lebens,
der Geschichte des Clubs und Teil der Geschichte deines Lebens.
Ja, 100%. Das ist natürlich nicht immer einfach. Beim dritten Trikot wird es sicherlich in der Zukunft auch das ein oder andere Mal geben. Das glaube ich, werden wir nicht ganz wegbekommen. Dafür ist es einfach zu schwierig auch. Ich finde, wir müssen auf eine Zeit nochmal zu sprechen kommen, denn ich glaube, es gab zwei Clubs, bin ich mir nicht ganz sicher, oder sogar nur uns, die während der Saison den Ausrüster gewechselt haben.
Ja.
Nämlich die Saison 2000 und 2001, quasi mit dem Beginn des neuen Jahrtausends, wurde in der Winterpause von Puma auf Fila gewechselt.
Mhm.
Wenn ich das mal so sagen darf, war Fila für mich die dunkelste Trikotzeit.
Ja, für mich auch.
Ja, weil das hat irgendwie alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Klar, Das Trikot, in dem wir dann aufgestiegen sind mit Alex Schur, war vom Layout ganz cool, aber das sah aus, als ob wir Football-Shirts anhatten, weil die waren vom Schnitt eine Katastrophe. Übrigens auch ein ganz entscheidender Punkt bei Trikots.
Ja.
Der Schnitt.
Absolut,
ja. Ja,
absolut.
Auch nicht, wenn jeder Fan damit happy ist, weil ab einem gewissen Bauchansatz wird es schwierig.
Ich kann auch nicht mehr alles tragen. Ja,
aber es kann auch einfach ein weißes Shirt sein, wenn der Schnitt geil ist, ist das Trikot top. Absolut. Aber so diese Fehlerzeit, ne?
Mhm.
Ja, hast du die gesehen?
Schwierig, ja, ne? Schwierig. Das war ja sportlich auch eine sehr, sehr düstere Zeit. Und dann hatte ich damals, also als sie, wann sind die eingestiegen? 2000 ungefähr, ne? Da war ich so 16, 17. Viele hatten zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt mittlerweile ist mir das egal, aber damals war das schon auch so, dass gewisse Sportartikelhersteller, gewisse Marken einfach auch so ein gewisses Standing hatten. Und vieler war eher so ein bisschen, boah, war nicht ganz so geil. Ich hätte jetzt zu Hause irgendwie in der Schule keine vieler Sachen angezogen, weißt du?
Jetzt war damals der Versuch, diese Marke, die, glaube ich, Anfang oder Mitte der 90er so gehypt wurde, wieder irgendwie zurückzuführen über den Fußball. HSV hatte das, glaube ich.
Genau.
Ja, also wir hatten das und ich fand aber, boah.
Ja, und ich fand die Designs nicht toll. Ich finde, die Trikots hatten auch immer so ein bisschen was Billiges, so optisch irgendwie. Die sahen schon auch aus, als könnte man die halt für 20 Mark damals bei Kick irgendwie schießen.
Ja, aber dann kam mal Jaco und da wurde genau der gleiche Vorwurf gemacht, aber das war von der Qualität.
Wenn Qualität war eine andere auf jeden Fall.
Ja, also wenn du Franco Leonti hörst, der schwärmt von Jaco.
Ja, echt?
Ja, weil Jaco war damals, oder ist es heute auch noch, ist halt eher ein Familienbetrieb.
Ja, so deutsche Wertarbeit, ne?
Ja, so, das ist das, Made in Germany so ein bisschen.
Mittelständler
wahrscheinlich
irgendwas.
Nicht ganz Made in Germany, aber zumindest so, genau, dieses Mittelständische, dieses, man kümmert sich drum.
Ja, ja.
Ich glaube, wenn Franco da angerufen hat, wir brauchen morgen in Hamburg noch 3 Trikots, weil die irgendwann, dann sind die da hingefahren.
Ja, ja.
Und das ist natürlich für den Zeugwart wichtig gewesen. Ich fand die Trikots auch grundsätzlich nicht schlecht.
Mhm.
Ich habe natürlich jetzt nicht Hurra geschrien damals, weil ich immer mit einer Marke auch eine Wertigkeit des Clubs assoziiert habe.
Ja.
Aber ich finde, dass Jaco und Eintracht Frankfurt zusammen wunderbar zu der Zeit gepasst haben und beide nämlich gewachsen sind.
Es war so ein bisschen tatsächlich auch die Phase, ne? So Bruchhagen, Funkel, so, das hatte alles sehr was Bodenständiges irgendwie, ne? Und es ging darum, diesen Verein so wieder zu konsolidieren und auf gesunde Beine zu stellen. Und da war Jaco wahrscheinlich genau der richtige Partner zur richtigen Zeit. Ne? Ich fand die Trikots jetzt damals teils, muss ich sagen.
Ja, genau.
Es waren manchmal Trikots dabei, zum Beispiel die Trikots, die, ich weiß gar nicht, in welcher Saison es war, die auf der Brust den Streifen hatten, die zwei Streifen,
das habe
ich zufälligerweise aufgeschlagen tatsächlich. Also das rote Fraport-Trikot mit weiß-schwarzen Streifen über der Brust einmal runter. Das zum Beispiel fand ich sehr, sehr schön. Da waren aber auch Sachen dabei, wo ich dachte, hui, ne, also...
Der Krallenadler.
Der Krallenadler, den finde ich schon wieder ganz sympathisch.
Das war eine Fangeschichte.
Das war es nämlich, bei Eintracht Frankfurt, ich weiß nicht, ob es noch einen Verein gibt im Land, der wo zweimal Fans tatsächlich das Trikot designt haben. Weil das
hat aber
war,
nicht geklappt, ne? Also wenn wir ehrlich sind, hat es nicht geklappt.
Das hat mir so halb geklappt tatsächlich, weil der eigentliche Gewinner wurde zurückgezogen.
Genau,
damals. Es gab so eine Internetabstimmung, man konnte seine eigenen Designs einschicken über die Homepage von dem Eintracht-Trikot. Das sollte dann das dritte Trikot werden. Und der eigentliche Gewinner hatte so ein Kreuz auf der Brust und wenige Monate vorher war Inter Mailand in der Champions League aufgelaufen mit einem roten Kreuz auf der Brust und da hat sich irgendjemand auf den Schlips getreten gefühlt und ein muslimischer Anwalt irgendwie Klage angereicht, weil das irgendwie an Kreuzritter erinnern würde oder was auch immer.
Und dann haben wir es aus dem Verkehr gezogen.
Und dann
gezogen
hat die Eintracht, damals. Genau, Bruchhagen hat dann gesagt, nee, machen wir nicht. Den zweiten Platz auserkoren, das war ein Design von René Rohr. Ein Werbekaufmann aus der Nähe von Hamburg und der hat eben dieses Krallentrikot entworfen gehabt. Das wurde sogar, dann hat er noch so den Designpreis gewonnen, der damals aufgerufen wurde, die irgendwie deutsche Trikotmeisterschaft oder sowas von der Media Design Hochschule Düsseldorf. Für René Rohr, mit dem habe ich gesprochen, für das Buch. Für den war das natürlich ein absolutes Highlight, ne?
Ja.
Der hat irgendwann die Homepage aufgerufen und dann bling, ist da sein Trikot, der konnte es gar nicht fassen.
Ich fand es übrigens damals, als es rauskam, richtig, richtig gut.
Ja?
Ja, hab mich aber relativ schnell dran satt gesehen, ehrlicherweise, weil es halt schon sowas ist, was halt nicht alltäglich ist. Ne?
Ja, wurde auch mehrere Jahre getragen, tatsächlich.
Ja.
Ich fand es damals nicht so cool. Ich fand, als ich jetzt die Geschichte dahinter für das Buch recherchierte, wurde es mir immer sympathischer, weil ich dachte, Mann, wie abgefahren, ne? Du bist einfach irgendwie Adat-Fan. Und machst da mit und dann wird das wirklich einfach gewählt und du hast 3 Jahre lang, schaltest du einen Fernseher an oder bist im Stadion und dann tragen die dein Trikot einfach. Ne?
Und ich glaube aber, heute hätten wir mit dem Kreuz nicht das Problem. Leverkusen spielt es auch.
Ja, ja.
Ja, also wäre, ich finde es nicht schön.
Ich glaube, das war tatsächlich auch so ein bisschen die Phase, weil das Internet war so ein bisschen am Kommen und Social Media und so. Und dann
wusste
hast
man
du
nicht
so
immer
die ersten
Negativen,
und so, da wusste noch keiner so richtig mit umzugehen.
Ja,
glaub ich
glaube, heute wäre es nicht so schwierig.
Ja, bist du auf Nummer sicher gegangen. Ich glaube auch, dass man das heute nicht irgendwie...
Ja, das ist interessant. Also da waren einige Dinge dabei, einige geile Trikots. Jetzt gehen wir mal auf Adidas. Allerdings, bevor wir auf Adidas gehen und auf das, was vielleicht war und kommt, und da kann ich schon ankündigen, ich möchte natürlich auch einen Wunsch von dir. Oh. Das Stefan Reich-Trikot der Zukunft. Wie soll das aussehen? Kannst schon mal drüber nachdenken. Aber ja. Die Eagles 11 dürfen nicht fehlen, um dich noch ein bisschen persönlich besser kennenzulernen. Fangen wir an damit. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
Eintracht bezogen oder?
Nö, berühmte Persönlichkeit.
Wow. Donald Trump, und dann würde ich die US-Wahl canceln für mich. Dann würde ich aus dem Rennen aussteigen.
Das ist ein guter Punkt. Dein Lieblingsgenre, wenn du selbst liest?
Belletristik, ganz quer, breit gestreut. Aktuell viel von Coates und Whitehead.
Man muss natürlich dazu sagen, du hast auch schon einen Roman geschrieben.
Genau,
ja. Ja, also von daher, man findet dich auch in einem gut sortierten Buchhandel.
Genau.
Ja.
Aber kann ich an der Stelle was empfehlen?
Bitte, dein Buch.
Also ein guter Freund von mir, Anton Weil, der ist auch Eintracht-Fan durch und durch. Der hat zum Beispiel durch glückliche Zufälle das Eintracht-Trikot von Sebastian Rode aus dem Sevilla-Finale gefangen. Das hängt jetzt bei ihm zu Hause. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Super Einsam. Das kann ich jedem ans Herz legen, das habe ich gerade gelesen, fantastisch.
Okay, gut, sehr schön. Dann haben wir da ein bisschen Werbung gemacht.
Genau.
Wer oder was ist deine größte Inspiration in deinem Leben?
Jetzt vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt meine Frau, mittlerweile meine Tochter.
Gut, da wird deine Frau mit umgehen können. Das ist clever.
Das ist für sie, glaube ich, genauso.
Schlaue Antwort, muss ich sagen.
Das fällt sich bei ihr, glaube ich, genauso.
Das ist politisch mehr als korrekt.
Ich bin sehr diplomatisch.
Wer ist für dich der beste Fußballer aller Zeiten?
Ich sage insgesamt Maradona. Mhm. Aber ich finde, die Frage kann man nicht wirklich beantworten.
Vielleicht ein Anhang Eintracht-Kosmos, der größte Eintracht.
Der größte Eintracht-Spieler aller Zeiten, Jürgen Grabowski wahrscheinlich.
Ganz klassisch.
Ja.
Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die beruflich in deine Richtung gehen wollen? Also ich meine Autor, Schriftsteller, Journalist, das ist jetzt nicht immer so einfach in der heutigen Zeit, ne?
Ja, machen. Also gerade der Journalismus, finde ich, ist ein Job, den holt man sich in der Praxis. Also ich habe damals bei Freunden angefangen als Praktikant und von der ersten Woche an wurden mir da Aufgaben zugetragen. Ich habe danach gefragt und dann bist du mit jeder Woche quasi dran gewachsen. Ich hatte keinerlei theoretische Vorbildung in dem Sinne, als dass ich irgendwo Journalismus studiert hätte oder so oder schon ein Praktikum gemacht hätte vorher oder so, sondern das war das erste Mal. Und dann habe ich gedacht, alles klar, jetzt let's go. Und dann geht's wirklich darum, machen, arbeiten. Du wirst mit jedem Arbeitstag besser und irgendwann bewegst du dich in dem Arbeitsumfeld so, dass du das beruflich machen kannst.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn man das will, dann geht es, ne, am Ende. Aber bei dir muss man natürlich auch sagen, du bist dann, wie man so heute so schön sagt, Edelfeder.
Ja. Ich sag das nicht.
Ja, aber ich sag das. Ich darf das auch, weil ich bin ja dein Gastgeber und ich darf dich ja mal loben. Ja, ja. Okay. Und ich finde, das ist ein schöner Begriff, weil das zeigt nämlich, dass das nicht irgendwie einfach dahin gerotzt ist aufs Papier oder ein Spielbericht bei dir nicht irgendwie in der ersten Minute anfängt und in der 93. aufhört und zwischendrin der Schiedsrichter beschimpft wird, sondern dass das schon alles irgendwo auch sehr, sehr durchdacht wirkt, sehr schön geschrieben ist und dann auch sehr unterhaltsam. Du hast Germanistik, Anglistik und Soziologie studiert.
Genau, ja.
Ist das sowas gewesen, was dann dem zuträglich war? Oder sagst du, naja, ich habe das eigentlich schon immer so ein bisschen im Blut gehabt, das Ganze?
Ja, das Schreiben schon, das will ich schon sagen. Ich habe, bevor ich als Journalist gearbeitet habe, auch schon literarisch geschrieben. Das hat aber natürlich, färbt das aufeinander ab. Also ich habe schon jetzt als Journalist immer davon profitiert, dass ich vorher auch schon literarisch eben geschrieben habe. Mhm. Ne? Also einfach, weil da schon in der Hinsicht zumindest eine gute Übung am Start war. Das Studium selber, Anglistik, also Germanistik, Anglistik, Soziologie, das habe ich damals nicht so empfunden, als hätte mir das irgendwas gebracht. Vielleicht ist das im Nachhinein, unterschätze ich das möglicherweise, aber ich habe jetzt, wo ich gerade das Praktikum bei Freunde, das ging um 6 Monate, da hatte ich damals das Gefühl, ich habe in den 6 Monaten mehr mitgenommen als in 6 Jahren Studium oder 5 Jahren Studium oder so. Also das ist schon ein Job, den man sich in der Praxis holt, da bin ich fest von überzeugt. Und ob ich das Studium jetzt wirklich gebraucht hätte oder nicht, oder ob ich im Endeffekt irgendwie vielleicht sogar ein bisschen Zeit verschenkt habe, weil ich irgendwie schon früher irgendwo hätte arbeiten können oder so, das ist jetzt müßig zu diskutieren. Ich habe im Nachhinein das Gefühl, den Job holt man sich auf jeden Fall in der Praxis. Trotzdem natürlich ist es schon so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Germanistikstudium, das schult natürlich schon auch irgendwie Textkompetenz natürlich. Du setzt dich viel mit unterschiedlichen Dingen, unterschiedlichen literarischen Dingen auseinander. Möglicherweise ist das was, was natürlich auch so ein bisschen so ein Nährboden dann war für das Schreiben.
Ich glaube, ich habe das ja auch gemacht und noch dann so ein bisschen diese betriebswirtschaftlichen Geschichten mir noch draufgepackt irgendwie, wo ich sagen muss, dass das Dinge sind, die viele Leute natürlich, es gibt immer so eine Form und so eine Möglichkeit, ne, was Handfestes zu haben. Ich glaube, bei den geisteswissenschaftlichen Sachen geht es viel um Kreativität, die gefördert wird. Ne? Dein erstes Fußballtrikot hatten wir schon besprochen, das Samsung-Trikot von 92.
Ich glaube sogar, das waren die 10 hinten drauf.
Die 10? Ja, damals gab es noch keinen Namenflock. Haben wir übrigens gepennt, ne? Hat Bayern München, das war übrigens ein Punkt, warum Bayern München irgendwann weiter nach oben gegangen ist. Die haben im Merchandising haben die Ansätze gehabt. Aha. Damals war Fernsehgelder und Sponsoren und so weiter war das eine, aber es war nicht so wahnsinnig viel in der damaligen Zeit. Die Bayern haben in den 90er Jahren den großen Vorteil gehabt, dass sie angefangen haben, hinten auf die Trikots Namen zu flocken. Da haben wir auf diese blöde Idee. Ja, Uli Hoeneß. Tatsächlich, das war so ein Uli Hoeneß-Ding, was man so liest und hört. Das hat mir Markus Hörwig erzählt von Bayern, dass die damit angefangen haben damals und gesagt haben, wir machen das. Bis wir auf die Idee gekommen sind, wenn wir dreimal abgestiegen und keiner wollte hinten einen Namen drauf haben. Ja, genau, so ist es halt, ne? Da haben wir gepennt damals. Der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast.
Boah, das ist super schwierig.
Ich weiß nicht, wir dachten, wir können dich so ein bisschen kitzeln. Ja?
Also, ich habe, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, gab es einen Moment, da habe ich random, völlig, ich bin da gar nicht so der Hip-Hopper, so, ich höre eigentlich eher gut Gitarrenmusik, aber da lief ein Song von DMX. Und da gibt es eine Zeile, die heißt, you're gonna start something, there's gonna be something. Also wenn du mit etwas anfängst, dann wird auch irgendwann etwas da sein. Und das ist für so den kreativen Prozess ein sehr tröstlicher Gedanke. Das heißt, wenn man sich in so einem kleinen Tief befindet zum Beispiel oder jetzt irgendwie ich sitze jetzt gerade an einem anderen Projekt irgendwie und dann heute war so ein Tag, da kam ich nicht voran und dachte so, ja gut, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, so, ich muss jetzt erstmal, ne, aber dann sich zu sagen, aber wenn du hast damit angefangen und es wird etwas daraus resultieren, das war ein sehr schöner Ratschlag in dem Sinne, der irgendwie aus dem absoluten Nichts kam für mich, das habe ich mir damals auf so ein Post-it geschrieben und an meinen Schreibtisch geklebt. Zu der Zeit, als ich den Roman geschrieben habe. Und es war dann tatsächlich so. Ne? Ich habe mit etwas angefangen. Also wenn du mit etwas anfängst, wird auch was entstehen. So.
Das war so gut, die gute alte Schreibblockade gerade skizziert. Ja. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
Boah, schwierige Frage.
Du kommst hier nicht einfach so raus. Ja.
Also in drei Worten. Kreativ. Liebevoll. Und unterhaltsam.
Sehr gut, sehr schön. Das spannendste Interview hast du geführt mit?
Oh wow, das waren so viele tatsächlich. Arbeite jetzt schon seit 12, 13 Jahren.
Kannst du auch gerne zwei, drei nennen, das ist gar kein Problem.
Also oft sind es so Interviews, wo man reingeht und nicht so allzu viel erwartet und dann aber wirklich jemanden trifft, der sehr gut und sehr lebhaft erzählen kann. Also jetzt, es waren wirklich wahnsinnig viele. Ich habe ein Interview geführt zum Beispiel mit Ronaldinho. Mhm. Das ist nicht mal erschienen tatsächlich bei Elf Freunde, weil damals diese komische Kontroverse war, weil der irgendwie im brasilianischen Wahlkampf plötzlich irgendwie den Bolsonaro da großartig hat sich irgendwie komisch geäußert, keine Ahnung, das verschwand im Giftschrank. Aber das war zum Beispiel ein ziemliches Highlight, einfach weil dann so eine absolut riesengroße Nummer war. Das war aber jetzt, wenn ich es vergleiche zum Beispiel, jetzt habe ich das Buch vorher mir weniger geil als das Interview mit Manny Binz. Da bin ich hin und habe tatsächlich einfach erwartet, dass wir ein bisschen über Trikots reden. Und es wurde im Endeffekt ein Interview über seine Karriere, die auf kuriose Art fast gar nicht stattgefunden hätte. Und dann ihn ja zur Eintracht hat zur Legende werden lassen. Tragischer Ausflug so ein bisschen in Richtung Nationalmannschaft. Und dann sein fast Karriereende da in Italien, wo er mit dem jungen Andrea Pirlo Freistöße übt nach dem Training. Weißt du, das war so ein Interview. Ich bin dann nach 2,5 Stunden raus. Wir haben uns in Bockenheim getroffen, da im Extrablatt irgendwie. Und nach 2,5 Stunden daraus war völlig geplättet. Dachte so, mein Gott, was war das denn jetzt für ein Interview? Ja. Also es war absolut fantastisch. Und dann kam ich so raus, dachte so, ich habe wirklich nicht, also ich hab jetzt schon erwartet natürlich, dass wir ein gutes Interview führen, aber dass der quasi eine Anekdote nach der nächsten raushaut. So,
das sind aber bei den Spielern, die jetzt so in Anfang 60, Mitte 60 sind, das sind die besten Interviews.
Ja, total.
Also mit
total.
Uli Steiner hier auch im Podcast und auch jetzt Michael Loreni im anderen Buch, was wir ja gerade auf den Markt gebracht haben. Das ist sensationell, welche Anekdoten da und auch so dieses Thema, wo man ins Leben anfängt, nochmal zu reflektieren, ist man plötzlich gesprächiger, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist eher auch so eine, also ich kann diese Frage schwer beantworten, weil das, also ich würde, wenn wir uns darauf einigen, dass ich sage, es gibt eine bestimmte Art von Interview, die ich am besten finde. Und das sind eben genauso diese Legenden-Interviews. Bei Elf Freunde gab es damals die Rubrik, oder gibt es immer noch, die Rubrik Der Fußball, mein Leben und ich, wo du eben so alte Fußballgranden triffst, die ihre Karriere quasi hinter sich haben und die erzählen, die blicken so zurück und erzählen dir halt, weißt du, Opa erzählt vom Krieg quasi so, ja, ne? Und das sind, wenn du Glück hast und der Gesprächspartner ist super, und das hatte ich häufiger. Also Hans-Peter Briegel war fantastisch, Uwe Bein war super, Charlie Körbe war auch super. Und das sind dann meistens wirklich richtig geile Interviews, richtig geile Gespräche, wo du rausgehst und so denkst, Mann, ich habe den Menschen echt jetzt wirklich kennengelernt, ja, und er hat mir wirklich erzählt, wie es für den war, ne, aus, ja, so einer anderen Zeit. Das ist so, ja, die führe ich gerne.
Wir machen irgendwann mal eine Reportage, glaube ich, das muss man mal machen, den Leuten draußen erklären, was 92 wirklich los war.
Ja, absolut.
Ich glaube, es tut weh für viele, aber wir sollten das nochmal machen, das ist Wahnsinn, was ich da so alles mittlerweile gehört habe. Aber das lassen wir raus jetzt hier, sonst wird es zu lange. Dein größter oder dein nächster großer Punkt auf deiner Bucketlist ist?
Oh. Ja, tatsächlich sitze ich jetzt wieder an einem literarischen Manuskript und das ist auch schon ganz gut gediehen, und wenn das sich bewahrheitet, dass ist das irgendwie auch, wo ich jetzt denke, dass das Potenzial hat und gut klappt, da würde ich mich freuen.
Dann haben wir noch dein schönstes Erlebnis deiner bisherigen Karriere, war?
Wow. Also, als Sportjournalist war ich nicht in dem Moment da, sondern eben als Privatperson, aber der Pokalsieg 2018 hat mich wirklich erwischt wie so eine Welle, so einmal so eine Breitseite. Das war schon außergewöhnlich, und dann die Art und Weise, was daraus entstanden ist, das war ein Highlight. Also weil dann quasi so diese Ära von Eintracht Frankfurt jetzt losging, die wir ja immer noch erleben, ne, mit dann Europa-League-Sieg und auch so dieser Wandlung hin zum Spitzenclub, und ich durch, also qua Beruf dann quasi so ein bisschen das begleiten konnte und eben auf eine Art und Weise, dass ich so irgendwann das Gefühl hatte, diese Highlights hören ja gar nicht mehr so richtig auf, ne? Das so begleiten zu können irgendwie und so ein bisschen so einer der Chronisten dieser Phase zu sein, die, finde ich, wahrscheinlich die außergewöhnlichste Phase in der gesamten Vereinshistorie ist, das ist insgesamt ein ziemliches Highlight.
Dann kommen wir noch kurz zum Abschluss. So ein bisschen die Brücke von der Vergangenheit, von der Epoche, die wir jetzt noch nicht beschrieben haben oder besprochen haben, zur Gegenwart beziehungsweise zur Zukunft 2025. Und zwar ab Juni haben wir einen neuen Ausrüster, Adidas. Mhm. Adidas war schon in den 70ern und in den 80ern Ausrüster von Eintracht Frankfurt. Was war da so dein Lieblingstrikot, dein Lieblings-Adidas-Shirt?
Ich fand es damals ganz generell, ich blätter jetzt gerade durch, ganz generell ganz schön, dass es ja auch eher klassisch zuging, ne? Also schwarz-rote Streifen, da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Das mit dem schwarzen Balken in der Mitte, da haben wir schon drüber gesprochen, das finde ich tatsächlich auch nicht so gelungen. Also wenn sie das neu auflegen sollten, da wäre ich nicht ganz so einverstanden.
Du meinst dieses...
was dann ersetzt wurde durch das Peter Wuschek-Trikot?
Ja, genau. Ja, nein. Aber das war doch ein Puma-Trikot dann, ne?
Aber es war zuerst ein Adidas-Trikot.
Ah, zuerst,
genau,
okay,
das mit dem schwarzen Balken, und dann haben sie den Wechsel gemacht.
Das meinst du, genau. Ja, genau. Ja.
Ich bin generell sehr gespannt auf Adidas, weil ich immer mal so ein bisschen neidisch blicke auf so Adidas-Clubs aktuell, weil die, finde ich, diesen Retro-Charme sehr, sehr gut einfangen. Also wenn die Bayern da mit ihren sexy Einlaufjacken irgendwie auf den Platz kommen, da werde ich immer direkt neidisch.
Ich weiß gar nicht, wie viel ich spoilere nicht darf.
Ja, spoiler mal ein bisschen ruhig. Also ich glaube...
Also machen wir so. Ja. Es wird cool.
Okay, dann bin ich beruhigt. wenn ich mir was wünschen würde, dann es gibt ein... Na gut, das ist aber ein Puma-Trikot natürlich. Das ist auch so ein versteckter Liebling von mir. Das Samsung-Trikot aus Saison 91-92.
Dieses rote...
Rot-weiß, auch mit so einem abgefahrenen Muster so über den Bauch, über die Hüfte.
Aber das haben wir gar nicht oft getragen, oder? Was war das?
Nee, das war nicht so häufig. Es gab es noch in invertierten Farben, also mit...
Was war das? Drittes Trikot? Zweites Trikot?
Ich glaube, das dritte war es.
Ja. Da hatten wir noch das Gelbe.
Das Gelbe
war... Das war das Ersatztrikot, das Auswärtstrikot.
Das ist auch selten getragen worden. Und dann hast du das schwarz-rote normale, und dann hat es ein Jahr später dann auch das, oder war das das Jahr davor? Ich komme auch schon durcheinander. Das mit den Sternen. Also wenn man das nochmal auflegen könnte als dritte Option, dann würde ich mich freuen. Allerdings war es damals ein Puma-Trikot, deswegen glaube ich es nicht. Ich nehme, ja gut, wenn ihr mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich nehme das orangene Infotech-Trikot.
Muss ich jetzt so sagen, ne? Wir waren, das kann man ja auch sagen, ist auch nichts dabei, jetzt nicht, dass Adidas plötzlich um die Ecke kommt und es ein super Angebot gibt und wir quasi einen Ausrüster wechseln, war jetzt auch nicht so wahnsinnig vorhersehbar. Ja. Weiß jetzt nicht, ob da auch, sagen wir mal, die ganze Nike-Geschichte beim DFB irgendwie eine Rolle gespielt hat, das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung, aber letztendlich wäre es natürlich ein super Auftakt gewesen mit dem Orangen, ne?
Ja, stimmt.
Das hätte ja wunderbar gepasst und auch irgendwie, aber naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt, ne, in den nächsten Jahren mit Adidas. Aber dein Wunsch wäre, was für ein Trikot sollen wir spielen demnächst?
Okay, dann nehme ich mir von Adidas ein klassisches schwarz-rot gestreiftes Heimtrikot. Schön umgesetzt, hochwertig umgesetzt, mit richtig abgefahrenen 90er Jahre Retro-Style Trainingsjacken zum Einlaufen.
Vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und den Wunsch am Schluss. Mal gucken, ob wir das so mitnehmen. Wir haben ja noch ein halbes Jahr Zeit und danach ja auch noch ein paar Jährchen. Ja. Dann nehmen wir den Wunsch vielleicht gerne mal auf. Ich möchte es nur noch mal hier auch an der Stelle sagen, ein super Gespräch. Wir hätten auch von mir aus gerne noch 2 Stunden weitersprechen können. Ja. Ich hätte noch echt etliche Trikots, die ich gerne diskutieren würde mit dir. Vielleicht können wir es irgendwann mal noch mal fortführen. Das Eintracht Frankfurt Trikot von 1899 bis heute von Stefan Apenowitz, von Boris Möller und von Stefan Reich. Es ist eigentlich nicht empfehlenswert, sondern es ist ein Must-Have in jedem Schrank eines Eintracht-Fans, weil es einfach die Geschichte von Eintracht Frankfurt auf eine andere Art und Weise noch mal erzählt. Und ich glaube, das, was du gesagt hattest, von wegen, man verbindet etwas mit den Trikots. Das ist genau so der Fall. So wie du dein erstes Trikot 92 ausgepackt hast, hab's ich 94 mit Tetrapack. Mhm. Und diese Trikots sind, glaube ich, bezeichnend für was und haben immer auch so eine kleine Brücke in die Vergangenheit. Ja. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Dankeschön.